Wir kommen langsam am Ende der Bibel entgegen. Wir haben schon lange, es ist bald ein Jahr, wo ich über die Offenbarung predige, vom ersten bis zum letzten Vers, habe ich mir vorgenommen. Und jetzt sind wir beim Kapitel 18 angelangt. Es wird nachher nur noch eine Predigt geben. Wir schauen heute Kapitel 18, 19 und 20 an und dann das nächste Mal in 14 Tagen 21 und 22. Der Schluss. Was bisher geschah? Es ist ein schwieriges Buch. Es ist eines der schwierigsten Bücher, die wir haben in der Bibel, zum Begreifen. Zum Begreifen, um was es geht. Aber es steht auch, eigentlich als einziges Buch, mag mich jetzt einmal gerade so nicht erinnern, dass das noch bei einem anderen würde stehen, als einziges Buch in der Bibel, man soll darüber predigen, weil Segen daraus fließt. Und vielleicht ist es genau das Buch, das eben braucht, dass die Aufforderung drinsteht, weil über alle anderen Bücher von der Bibel predige ich einmal zumindest sehr viel lieber. Weil es viel einfacher ist. Weil bevor ich euch ja etwas weitergeben kann, muss ich es ja selber verstanden haben. Und ich sage so jetzt, Gott, ich habe vieles noch nicht verstanden von diesen letzten 17 Kapiteln. Und ich habe, als ich wieder so drüber geschaut habe, denkt, ja, also die Einleitung ist einfach zu verstehen. Nachher kommt das erste Mal das Bild vom Thron von Jesus, vom Thron Gottes. Auch das kann man irgendwie noch so nachspüren. Dann kommen die 7 Sendschreiben, die Briefe an die verschiedenen Gemeinden in Vorderasien. Das, finde ich, ist auch noch einfach zu verstehen. Es ist zwar ein bisschen verschlüsselt, es ist mit Bildern, aber wenn man die Bibel gut kennt, dann sind es nicht unbekannte Bilder und es sind Bilder, die man aufschlüsseln und verstehen kann. Und nachher fängt es an und dann kommen die 3 verschiedenen Gerichtsbotschaften. Und dann steht man da vorne und dann predigt man Tod und Verderben. Und dann kommen auch Bilder und Zeitangaben, die ich nicht mehr verstehe. Und das Einzige, was mich immer wieder beruhigt, ist, wenn ich ganz so nachlesen und suchen, ich bin nicht allein. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, es gibt so viele Theorien zu diesen Gerichtsbotschaften. Wer ist das Tier? Was bedeutet die Zahl 666? Wann passiert das alles? Was bedeutet es, wenn 42 Monate stehen? Geht es dann wirklich 42 Monate? Oder ist das nur im übertragenen Sinn zu verstehen? Und so weiter. Ihr mögt euch vielleicht erinnern, so einzelne Predigten. Wenn es heisst, es kommen Heugümper. Kommen denn Heugümper? Oder ist es auch nur ein Bild für etwas Grösseres, was passiert? Und so weiter. Und es gibt ganz, ganz viele Bücher über die Offenbarung. Und es gibt ganz, ganz viele verschiedene Ansätze, um zu erklären, wie das wird sein am Ende der Zeit. Es gibt Leute, die sagen, wir sind schon mitten in der Endzeit drin. Und wenn ich die Zeitung lese und die Tagesschau schaue und ein bisschen in die Welt raus schaue, dann bin ich ja näher dran zu sagen, ja, klar. Ja, das erinnert fest an das Schreckliche, was passiert. Mögt ihr euch vielleicht erinnern, 1/3 vom Meer wird bitter werden. Beim ersten Gericht. 1/3 vom Meer. Und dann denke ich so, boah, 1/3 von mir. Aber kurz darauf ab, nach dieser Predigt, habe ich einen Artikel gelesen in der Zeitung. Wir haben schon bereits 1/3 von den Fischbeständen abgefischt. Also, es gibt nur noch 2/3 von der ursprünglichen Fischbestände im Meer. Das hat mich recht getöpft. Wenn ich nicht vorher predigt hätte, dann wäre mir das 1/3 vielleicht gar nicht aufgefallen. Dann haben wir, ja, die grosse Ölkatastrophe im Golf von Mexiko. Jetzt haben wir Fukushima gehabt, wo verseuchtes Wasser ins Meer geht. Klar verteilt sich das. Und das Meer hat auch eine grosse Regenerationskraft. Aber einen grossen Teil vom Meer haben wir schon kaputt gemacht. Und das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Kaum predige ich über Kriege, wo wir uns nicht vorstellen können, im 2. Gericht, was passiert. Die Revolutionen im arabischen Raum fangen an. Niemand, wirklich niemand, hat sich vorstellen können, dass so etwas möglich ist. Ich weiss noch, im Dezember hat es Leute gegeben, da macht man immer so die Vorausschauen, oder? Was passiert im nächsten Jahr und so weiter. Und ich lese das noch recht gern. Nicht so als Orakel, sondern einfach nur, um so ein bisschen schauen, trifft es dann auch ein. So. Niemand, wirklich in keiner Vorausschau, habe ich so etwas gesehen, dass es im arabischen Raum anfängt, so zu kriseln. Gar niemand hat mit so etwas gerechnet. Wenn man im Dezember gesagt hätte, dass der Gaddafi Ende April, zwar sehr abstrus, aber trotzdem um Waffenstillstand bittet. Das hat niemand geglaubt im Dezember. Und das sind nur 4 Monate. Also, ich persönlich vertrete den Standpunkt, dass wir zwar kurz vor der Endzeit stehen, aber noch nicht drin sind. Weil ich glaube, dass die Endzeit anfängt mit Sachen, die passieren unter uns Christen. Mit Sachen, die auch passieren im Volk Israel, die bis jetzt noch nicht abgeschlossen sind. Es ist noch nicht so, dass die ganze Welt das Wort Gottes hat gehört. Wir sind näher dran. Wir sind näher dran, dass auch die hinterletzten Stämme können die Bibel lesen in ihrer Sprache. Aber es ist noch nicht so. Wir sind näher dran, dass das Volk Israel zurückgeführt ist ins Land Israel. Aber der politische Prozess ist immer noch im Gang. Aber das ist mein Standpunkt. Ich kann es ganz gut stehen lassen, wenn das nicht stimmt. Und da möchte ich wirklich zum Anfang sagen, ich glaube, wir haben die Offenbarung auch, damit wir merken, dass wir nichts wissen. Ich glaube, es ist wichtig, das Buch auch zu lesen, um zu merken, wie klein dass wir sind in diesem Universum und wie wenig dass wir verstehen von den Zusammenhängen auf dieser Erde. Ich glaube, es geht beim Buch von der Offenbarung darum, dass der Herr uns sagen will, hört, es gibt noch viel mehr, wie das, was ihr seht und was sich um euch herum abspielt. Es passiert so viel in der unsichtbaren Welt. Es passiert so viel im Himmel. Es passiert so viel, wo wir keine Ahnung haben, weil wir es nicht mitbekommen und weil wir auch völlig überfordert werden. Ich glaube, es hat auch viel mit Liebe zu tun, dass der Herr uns nicht alles bis zuletzt sagt. Ihr kennt das als Eltern von Kind. Es ist gar nicht immer so einfach zu wissen, was, wie viel man Kind soll sagen, wie viel man soll erklären und was sie jetzt nicht brauchen zu wissen. Einfach auch, um sie zu schützen. Ich habe gemerkt, bei diesen Katastrophen, die jetzt passiert sind, wir haben ja Teenager, die sitzen ja da. Und da sind ganz viele Fragen gekommen. Aber so Sachen machen auch Angst. So, plötzlich hat der Philipp zum Beispiel gefragt, gibt es jetzt den dritten Weltkrieg? Mir wäre das nicht im Traum in den Sinn gekommen, so weit zu denken. Aber ich kann nachvollziehen, dass der Philipp auf so eine Idee kommt. Wenn plötzlich in der Tagesschau nur noch Krieg kommt. Und ich glaube, es gibt einen Grund, wieso der Herr uns eben nicht alles sagt. Und das ist genau der Punkt, wenn wir die Offenbarung lesen. Wenn wir vertrauen, dass da einer ist, der grösser ist wie wir, wenn wir das anerkennen, dass da einer ist, der mehr weiss wie wir, der mehr Macht hat, der mehr Einfluss hat, oder wenn wir selber Kontrolle behalten. dem Kapitel 18 fängt es an. Also wir schauen heute an, es gibt Sieg und es gibt Gericht. Das ist das Thema von heute Morgen. Sieg und Gericht. Und zuerst kommt nochmal das Bild von Babylon. Ich lese das schnell. Im Anfang vom 18. Kapitel, im zweiten Vers heißt, da kommt ein Engel vom Himmel und dann ruft er, sie ist gefallen, die mächtige Stadt Babylon, sie ist gefallen. Mögt ihr euch wahrscheinlich nicht mehr erinnern, es ist schon länger her, was Babylon ist. Babylon steht für ein System, das die Menschen verführt zum Götzendienst. Es steht für ein System, das die Menschen zu unglaublichem Reichtum kommen. Es steht für ein System, wo die Welt prosperiert, also wo es allen gut geht drin. Es geht für ein System, wo der Find braucht, dass die Menschen so selbstzufrieden werden und selbstgenügsam. Weil wenn es einem gut geht, wenn es einem selber gut geht, dann braucht man niemand anders mehr. Dann ist man nicht mehr abhängig. Und das ist die grosse Verführung. Die grosse Verführung ist, auf sich selber zurückgeführt zu werden. Ich bin der, der mein Leben im Griff hat. Ich habe mir das erarbeitet. Ich bin schuld, dass mir gut geht. Wir Schweizer sind fleissig und darum geht es uns so gut. Zum Beispiel. Das ist wahr. Das ist wahr. Aber es ist nicht nur wahr. Es gibt noch eine Wahrheit oben drüber. Der ganze Fleiss nützt nichts, wenn die Umstände nicht dazu auch beitragen. Und ich glaube, heute ist niemand mehr da, der nicht würde sagen, wenn wir auch im Zweiten Weltkrieg involviert gewesen wären und auch unser Land abgebombt worden, hätten wir mit unserem ganzen Fleiss nicht in so kurzer Zeit so viel erreichen können. Das ist jetzt einfach so ein Beispiel, wie das Gedenken von Babylon funktioniert. In der Bibel werden die beiden Städte gegenübergestellt, Babylon und Jerusalem. Jerusalem ist dort, wo Gott wohnt. Dort, wo er angebetet wird. Dort, wo ihm die Stellung gegeben wird, die ihm gehört. Dort, wo eben Gott als der allmächtige Schöpfer anerkannt wird. Gott, wo der Herr Erhalter ist. Gott, wo der ist, der Einfluss nimmt auf das Geschehen auf dieser Erde. Gott, wo alles in allem ist. Und Babylon ist der Ort, wo Gott negiert wird. Kein Gott. Ich. Ich bin's. Jetzt gibt's da viele Theorien. Man hat ganz lang, über Jahrhunderte gesagt, das ist die katholische Kirche. Ganz viele Kirchenväter haben gesagt, Babylon ist die katholische Kirche. Die verführt Leute. Heute hört man das eigentlich nicht mehr. Ich glaube, es geht viel, viel tiefer. Ich glaube, es geht um so eine Haltung, die heute auf der Welt ja schon lange Einzug gehalten hat, wo Leistung und Erfolg das Maß aller Dinge ist. Und wenn man sich nur genug anstrengt, dann wird man auch erfolgreich sein. Also, Leistung und Erfolg gehören zusammen und sie definieren den Wert von einem Menschen und sie definieren auch, ob das Leben gelingt oder nicht. Ich glaube, es ist viel mehr so ein System gemeint. Und das ist ein System, das wegführt von Gott. Gott ist auch ein Gott der Leistung. Unser Gott will auch, dass wir uns anstrengen. Er hat gar nichts dagegen, dass wir leisten. Aber Leistung ohne Gnade ist Götzendienst. Und das System, das kommt zu Fall. Und was mich so interessant dünkt, das wird aufdeckt, das wird wie demaskiert. Und zwar wie? Kommt Jesus und führt einen grossen Krieg? Macht Gott da irgendein Gepolter oder weiss nicht was? Nein. Die fressen sich gegenseitig auf. Da ist das Tier, also der Find, und sein Prophet. Also das Tier ist ja der Abgesandte vom Find, sein Werkzeug, und sein Prophet ist der Helfer vom Find, von der Menschheit und von Gott. Und die wenden sich selber gegen das System, weil es ihnen zu mächtig wird. Also Gott krümmt keinen Finger, für dass das entlarvt wird. Er plant das vor so langer Hand, es ist so gut eingefädelt, dass es einfach so funktioniert. Und zu Grund geht. Und die ganze Menschheit ist froh. Manchmal denkt es mir, wir sehen schon so Ecken von dem, wenn plötzlich die Finanzkrise ausbricht. Wenn in der Politik über Obergrenzen von Lohn diskutiert wird, dann merken wir, das System, wo wir drin leben, von Leistung und Erfolg, kommt an eine Grenze. Und Menschen leiden darunter. Eigentlich alle leiden darunter. Und trotzdem unterwerfen wir uns dem System. Dann kommt ein grosser Siegesjubel, wo das System zusammengeht. Und ich weiss nicht, wie das passiert. Ich kann euch das nicht sagen. Ich kann euch nicht sagen, wer das für das System jetzt verkörpert und wie das genau passiert. Ich weiss das nicht. Aber ich bin sicher, wir werden es merken, wenn es passiert. Dann wird ein grosser Siegesjubel ausbrechen. Und zwar gibt es das einzige Mal, wo das Wort Halleluja im Neuen Testament erscheint, das ist noch erstaunlich, dass das nicht viel mehr ist, ist eigentlich da. Und da kommt es dafür gerade viermal. Und Halleluja heisst ja eigentlich nur, lobt den Herrn. Hallel heisst loben. Und Ja ist die Kurzform von Jahwe, den Herrn, also lobt den Herrn. Und das Wort, es ist erstaunlich, dass das nur da gebraucht wird. Lobt den Herrn. Und zwar warum? Weil er gerecht ist, weil er ewig ist. Es sind alle aufgerufen, ihn anzubeten, weil er der Herrscher ist über alle. Also er ist ein gerechter und ewiger Herrscher über alle. Und darum werden auch alle ihn anbeten und ehren und ihn loben. Der Moment wird kommen. Jetzt kommt ein Bild, das wir ganz viel brauchen und eigentlich sind es nur ein paar wenige Verse in der Bibel, die wir darüber lesen. Jetzt kommt das Bild von der Brut. Die Brut wird vorbereitet. Wer ist die Brut? Brut sind die Christen, die Gläubigen, die Gemeinde. Wir reden etwa die darüber, wenn wir predigen. Brut, wir sind Brut. Und Jesus ist der Bräutigam. Das ist das Bild, das da jetzt wieder gebraucht wird, wieder aufgenommen wird. Es gibt ein ganzes Buch darüber, das Hohelied, das das untermalen. Und da wird jetzt die Brut vorbereitet. Jetzt endlich kann das Hochzeit stattfinden. Wer hat am Freitag zur Hochzeit geschaut? Sicher nicht Melissa und ich alleine. Eben, es hat doch ein paar, he? Genau. Ich schaue das gern immer wieder mal, so die Royal-Hochzeiten, einfach weil sie so übertrieben sind, oder? Das ist so krass, zeigt, was es heisst, Brut zu sein. Was es heisst, Hochzeit zu haben. Ich meine, eine Brut mit einer 2,5 Meter langen Schleppe. Niemand braucht das. Aber das, was zeigt, was drückt es aus? 2 Milliarden Leute sind vor den Glotzen gehockt. 2 Milliarden, das ist ein Drittel von der gesamten Menschheit. Völlig gigantisch übertrieben. Aber es ist so ein gutes Bild für das, was wir heute Tag sehen in der Predigt. Wir sind Brut. Wir sind alle Kate Middleton. Im übertragenen Sinn. Gott lässt uns die gleiche Aufmerksamkeit zuteil werden. An einer Hochzeit ist immer die Brut im Mittelpunkt. Das ist richtig so. Warum? Warum ist die Brut im Mittelpunkt an einer Hochzeit? Sie ist viel schöner wie der Bräutigam. Sie nimmt sich auch mehr Zeit und sie kostet auch mehr. Und warum? Warum? Sie ist die Auserwählte. Brut ist die Auserwählte. Brut ist die Erwählte. Die, die er ausgelesen hat. Das gibt ihr so den Stellenwert. Und alle anderen Frauen, die sind nichts an diesem Tag. Weil sie ist die, die ausgelesen ist. Er hat sich für sie entschieden. Gott hat sich für uns entschieden. Gott ist nicht gegen uns. Gott ist für uns. Gott sehnt sich nach uns. Ich habe so ein bisschen rumgeknöpfelt während der Hochzeit. Auf was warten alle Leute immer? Auf was ist es bei allen Kommentaren gegangen? Der Kuss. Die haben Zeit gestoppt zum Teil. Und beim ersten Mal, ich weiß nicht, die was gesehen haben, der erste ist wirklich nur so ein Schmatz gewesen, so ein fertig. Es ist nicht einmal eine Sekunde gegangen. Dann haben sie nochmal müssen. Und das ist ein bisschen länger gegangen. Mit der Stoppuhr. Wieso? Für was ist das der Kuss-Symbol? Ist Ausdruck von der Liebe. Dauernd haben sie dann geschaut, haben sie sich an der Hand? Schauen sie sich verliebt an? Oder vielleicht eher nicht? Sind sie so entspannt, dass man sieht, dass sie sich gern haben? Oder ist das alles nur Berechnung? Will die Kate einfach ein Royal werden? Ist der William wirklich verliebt? Das haben die sich 6 Stunden können fragen. Eheschliessung ist die Krone der Liebe, die 2 füreinander haben. Das ist wichtig. Wenn wir das Bild haben von einer Hochzeit, dann geht es um Liebe. Wenn Gott für uns ist, er ist für uns, weil er uns lieb hat. Der Herr liebt die Menschen über alles. Unser Gott im Himmel liebt die Menschen über alles. Und er freut sich. Er will so die engste Beziehung eingehen, wo 2 Menschen miteinander eingehen können. Das ist Ehe. Ehe ist eine engere Beziehung wie Kind, Eltern. Es sollte auf jeden Fall. Und genau so eine Beziehung will Gott mit uns eingehen. Und das ist der Auftakt zum Endsieg. Da ist nämlich der Sieg noch nicht fertig. Der Find ist immer noch unterwegs. Die Brut wird eingekleidet in weißes Tuch. Ist es echt Elfenbein? Ist es echt doch weiss? So Diskussionen hat man auch hören am Fernsehen. Wie ist das Kleid? In der AZ war eine halbe Seite nur über das Kleid geschrieben. Das Kleid ist wichtig an einer Hochzeit. Und Brut Christi wird ein weisses Kleid anhaben. Wir haben weisse Kleider an. Warum? Weil uns unsere Schuld vergeben ist. Der ganze Rucksack von belastenden Sachen. Der ist weg, weil Jesus an der Karfreitag sein Blut vergossen hat für uns. Der Bräutigam da wird als Lamm Gottes genannt. Es ist Jesus als Lamm. Jesus als der, der sein Leben hingibt, wie ein Lamm, das geschlachtet wird. Und wenn man im Judentum schlachtet, dann lässt man ausblüten. Das ist sehr blutig. Der, der sein Blut vergossen hat, damit wir können frei werden von unseren Lasten und unseren Schuldgefühlen. Frei werden von Anklage. Darum hat die Braut ein weisses Kleid an. Sie ist frei gesprochen. Sie steht in Freiheit dort. Sie ist in Freiheit jetzt. Sie ist nicht mehr gebunden an Vergangenes. An andere Liebhaber vielleicht. Nein, sie ist frei. Und dann siegt der Herr. Er kommt als weisser Reiter. Denn der gewisse William muss morgen auch wieder arbeiten. Und er ist ein Helikopterpilot, Rettungspilot. Ist mir irgendwie so vorgekommen. Der steigt in seinen Helikopter und fliegt davon, um andere zu retten. Und es ist ganz ähnlich in diesem Bild. Braut wird geheiratet, die Verbindung entsteht. Und dann geht der Bräutigam, steigt in seine Rüstung, setzt auf ein weißes Ross und er rettet die Welt. Das heisst dann in der Bibel so. Nun sah ich, dass der Himmel geöffnet war und auf einmal erschien ein weißes Pferd, auf dem jemand saß. Und der Reiter heißt der Treue und Wahrhaftige. Und er kommt als gerechter Richter und führt einen gerechten Krieg. Und nachher wird Jesus beschrieben, der Reiter auf dem weißen Ross ist Jesus, wo jetzt seine Braut im Himmel lädt und das letzte Gefecht ausfechtet, wo noch nötig ist, um den Feind endgültig an den Ort zu verweisen, wo er hingehört. Und wie wird Jesus charakterisiert? Er ist treu und wahrhaftig. Er ist treu, das kommt als erstes. Was wünscht sich ein Braut mehr als Treue vom Bräutigam? Am Hochzeit ist das, glaube ich, gar keine Frage. Was wäre das für ein Bräutigam, der schon am Hochzeitstag Untreue im Sinn hat? Der unser Bräutigam, der trägt in seinem Wappen Treue. Er verratet uns nicht. Er verletzt uns nicht. Er ist gerecht. Er ist gekrönt mit vielen Kronen. Er ist Erlöser und Messias. Er ist das Wort Gottes. Er ist der Anführer von der Himmelsheer. Er ist der Sieger. Er ist der König über alle Könige und der Herr über alle Herren. Und jetzt knüpfen wir eigentlich an Kapitel 16. Das mit der Babylon, das ist einfach so ein Einschub, der parallel passiert. Aber jetzt knüpfen wir wieder an bei Kapitel 16. Jetzt kommt die Schlacht bei Armageddon. Vielleicht auch schon gehört. Gestern Abend ist ein Film im Fernsehen gelaufen, Armageddon. Vielleicht kennt ihr den Film, wo sie da ins Weltraum aufmühen und einen Meteorit sprengen, weiss nicht was. Und das ist die letzte Auseinandersetzung zwischen dem Feind und Gott. Satan und Jesus. Beide ringen um den Mensch. Seit der Schöpfung, seit dem Sündenfall, ringen beide um den Mensch. Satan ringt um den Menschen, damit er ihn zerstören kann, weil er so eifersüchtig ist. Und Jesus ringt um den Menschen, damit er ihn retten kann vor dieser Zerstörung. Und jetzt kommt die Schlacht. Und Satan versammelt nochmal alles, was er hat. Das Tier und sein Prophet sind schon tot. Aber jetzt nimmt er einfach nochmal alles, was er hat. und wirft sie in die Waagschale. Und Jesus kommt, und nicht etwa mit den Erlösten vom Himmel, nein, er nimmt einfach die Himmelsheere, kommt mit seinem Engelsheer, steht her, und es gibt praktisch keinen Kampf. Es ist unglaublich, es wird nichts geschrieben über Kampf. Es wird nichts geschrieben über Kampf. Das heisst einfach, schließlich sah ich auch das Tier und die Könige der ganzen Erde. Das ist jetzt eben Satan. Ich sah, wie sie mit ihren Armeen gemeinsam gegen den Reiter auf dem weißen Pferd und gegen sein Heer in den Kampf zogen. Und nachher geht's weiter. Doch das Tier, Satan, wurde gefangen genommen und mit ihm der falsche Prophet, der im Auftrag des Tiers all die aufsehenerregenden Wunder getan und auf diese Weise die Menschen dazu verführt hatte, sich das Kennzeichen des Tiers anbringen zu lassen und sein Standbild anzubeten. Beide, das Tier und der falsche Prophet, wurden bei lebendigem Leib in den Feuersee geworfen. Alle anderen wurden mit dem Schwert umgebracht, das aus dem Mund des Reiters auf dem weißen Pferd hervorkam. Es gibt keinen Kampf. Wird einfach gefangen genommen. Die beiden Anführer vom Heer, das Tier und der Prophet werden einfach gefangen genommen. Und Jesus hat das Schwert im Maul. Und was ist das für ein Schwert? Das ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes überführt, was wahr ist und was Lüge ist. Das Schwert, was das Wort Gottes ist, trennt Lüge von der Wahrheit. Und die ganzen Lügen von Satan werden in dem Moment offenbar werden. Und Menschen werden es nicht aushalten, dass sie diesen Lügen aufgesessen sind. Es ist das Schwert, das richtig von falsch trennt. Wir lesen es im Hebräerbrief ganz klar. Es ist, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Das Wort Gottes, das Schwert, wo Jesus im Mund hat, das geht in unser Tiefste inne. Wisst ihr, wir belügen uns alle. 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 Wir haben ganz viele gute Ausreden, wieso wir so leben wollen und nicht anders. Wir haben es uns ganz gut eingerichtet und das machen wir nicht extra. Das machen wir nicht bewusst. Aber wenn der Herr uns etwas sagt, dann haben wir ganz viel, wenn es uns nicht passt, dann haben wir ganz viele gute Gründe, wieso wir es nicht machen. Oder wenn wir unbedingt etwas wollen, dann finden wir auch einen Haufen gute Gründe, wieso wir es unbedingt machen müssen. Und in diesem Bereich belügen wir uns alle. Und das hat wieder mit Vertrauen und Kontrolle zu tun. Wir Menschen haben unglaublich Mühe, Kontrolle über unser Leben abzugeben. Jeder, der Kind hat, weiss das. Es ist schwierig, dass es ist, Kontrolle abzugeben. Wenn sie grösser werden, dann ist es dran, dass man die Kinder loslässt. Das ist nicht einfach. Gott, wenn sie nicht auf dem richtigen Weg laufen. Kontrolle abgeben und mal lassen Sachen geschehen, ist extrem schwer. Solange es so läuft, wie wir wollen, ist es nicht schwer. Dann können wir ganz gut vertrauen. Dann können wir es ganz gut abgeben. Aber wenn es nicht mehr so läuft, wie wir wollen, dann kommen wir in Stress. Und dann müssen wir irgendwie die Kontrolle wieder zurück haben. Auch wenn wir ganz klar mal gehört haben, dass es so richtig ist. Beispiel. Zum Beispiel, ich verliebe mich in einen anderen Mann. Meine Ehe funktioniert nicht mehr gut. Mein Mann kann mir nicht geben, was ich brauche. Ich fühle mich vielleicht vernachlässigt. Ich fühle mich unverstanden. Vielleicht sogar nicht respektiert. Jetzt ist da einer, der mir das alles gibt. Da ist einer, der mich auf Händen trägt. Einer, der mir zulässt. Einer, der da ist für mich. Einer, der genau die innersten Bedürfnisse absättigt. Und ich werde ganz sicher einen Grund finden, wieso ich jetzt meinen Mann verlasse und mit dem anderen Mann zusammengehe. Das ist nicht schwer. Aber ist es richtig? Richtig ist es nicht. Es ist falsch. Anderes Beispiel. Ich weiss genau, dass ich eine Aufgabe übernehmen sollte in der Gemeinde. Aber ich habe keine Zeit. Ich bin so gefordert von meinem Job. Bis fast aufs Blut. Und die Familie braucht ja auch noch Zeit. Und ich finde ganz sicher gute Argumente, wieso ich den Job nicht übernehme in der Gemeinde. Oft sogar ganz fromme Argumente. Aber wenn der Herr etwas sagt, dann meint er es so. Und dann hat es viel mit Angst zu tun, wirklich den Schritt zu machen und das Vertrauen darauf, eben Kontrolle abgeben, dass der Segen kommt und dass die anderen Sachen nicht zu kurz kommen. Ich sage das jetzt nicht, um euch Druck zu machen. Es geht nicht darum, dass ihr alle zu wenig macht in der Gemeinde. Es ist nicht das. Es geht darum, wenn ihr vom Herrn spürt, das ist mein Job. Aber vielleicht nicht so Freude haben daran. Es geht um solche Sachen. Es geht nicht beides. Das Schwert, das trennt. Richtig und falsch. Und so funktioniert Gericht. Im Gericht wird getrennt. Man kann nicht mit einem Bein da in der Welt stehen und mit dem anderen Bein im Himmel. Es gibt keine Situation, wo wir weniger Frieden haben, wie wenn wir innen dran innerlich zerrissen sind zwischen dem Herr und unseren eigenen Wünschen. Ich höre das etwa dir, wenn Menschen neu zum Glauben kommen, dann kommen sie oft nach einer Weile und sagen, eigentlich ist es mir besser gegangen, bevor ich Christ geworden bin. Da habe ich einfach gemacht. Und jetzt, wenn ich das Gleiche mache, habe ich schlechtes Gewissen. Und das stimmt. Das ist eine Herausforderung. Wir können nicht gleich weiterleben, wenn wir mit Jesus leben wollen. Wir können nicht die gleichen Prioritäten setzen. Nein, Priorität ist dann nur noch an einem Ort. Und das ist beim Herr. Es gibt nur das. Entweder haben wir Priorität beim Herr, oder wir haben sie nicht beim Herr. Und dann haben wir ganz viele andere. Dann haben wir sie vielleicht bei uns, bei der Familie, beim Arbeiten. Ja. Es gibt nur Priorität beim Herr haben oder nicht. Es gibt nicht Priorität beim Herr haben und Priorität bei der Familie haben und Priorität beim Arbeiten haben und Priorität bei mir haben. Und Priorität nicht bei der Sünde haben. Nein, das gibt's nicht. Es geht zuallererst um unser Inneres. Ob wir Priorität dort setzen, wo sie hingehört. Und dann geht's um unser Tun. Wir können gut fromm handeln und fromm reden. Aber es wird alles aufgeschrieben. Das Gericht, das hier beschrieben wird, jetzt am Schluss von dem 19. Kapitel, funktioniert so, dass es ein Buch gibt mit den Taten. Es gibt ein Buch, wo alle Taten reingeschrieben sind. Und das wird zuerst aufgemacht. Und dann werden mal Taten angeschaut. Und dann gibt es ein zweites Buch, und das heisst das Buch des Lebens. Und dann geht man schauen, und jetzt steht der Name im Buch des Lebens. Also das Gericht ist ein Zweifaches. Wir als Menschen werden angeschaut, wie wir gelebt haben. Und dann wird geschaut, ob unser Name im Buch vom Leben steht. Und wenn unser Name im Buch vom Leben steht, weil wir uns entschieden haben, Priorität bei Gott zu setzen, dann werden wir in den Himmel kommen. Zu Gott. Dann werden wir bei dem Hochzeitsfest dabei sein. Wenn nicht, dann werden wir in den Feuersee geschossen. Und da weiss ich auch wieder nicht, wie der Feuersee aussieht. Ist das wirklich ein Feuersee oder ist das ein Bild für etwas anderes? Auf jeden Fall sind wir nicht bei Gott. Es gibt, das ist ein biblisches Prinzip, dass man Konsequenzen für seine Entscheidungen muss tragen. Ich wollte euch nicht Angst machen, aber ich wollte euch zum Nachdenken bringen. Können meine Taten vor Gottes Gerechtigkeit bestehen? Und ich denke, die meisten von uns, wenn nicht sogar alle, eigentlich glaube ich alle, werden bei einer ehrlichen Überprüfung zum Schluss kommen, dass es Nein angebracht ist. Einfach weil wir nicht vollkommen sind. Niemand von uns ist vollkommen. Und wir müssen es auch nicht sein. Aber, tue ich es verleugnen, dass ich nicht vollkommen bin? Und will den Anschein erwecken, dass ich es bin? Oder gehe ich demütig zu ihm her und setze meine Priorität bei ihm? Nehme Vergebung in Anspruch. Gehe wieder mal über mein Leben drüber und sage, ja Herr, da ist wirklich nicht so gut gelaufen in letzter Zeit. Fangen wir nochmal an. Ändern wir es. Gehen wir drüber. Wir brauchen so Momente, wo wir mal wieder studieren, wo wir stehen. Und ich habe noch eine Frage aufgeschrieben, in welchem Verhältnis stehen in meinem Leben Kontrolle und Vertrauen? Wie viel Prozent von meinem Herz kann ich am Herr anvertrauen? Wie viel Prozent von meiner Zeit, wie viel Prozent von meinem Leben, wie viel Prozent von meiner Familie und so weiter, kann ich am Herr anvertrauen? Wie viel brauche ich Kontrolle? Und es ist einfach wichtig, dass wir das uns mal wieder überlegen. Wir werden uns unserer Schwachheit bewusst. Und das ist gut. Der Herr will nicht vollkommene Menschen. Der Herr will Menschen, die ihm vertrauen. Und es macht nichts, wenn wir auf die Nase fliegen und wieder mal merken, dass wir nicht so toll sind, wie wir es gedacht haben. Das ist heilsam. Das ist Heil. Und jetzt habe ich ganz lang gepredigt. Aber ich gebe euch die Frage mit. So, überlegt auch in der Kleingruppe, wo stehen wir. Die nächste Predigt wird sicher kürzer. Die nächste Predigt wird vor allem schön, weil wir miteinander in den Himmel gehen. Wir schauen da, wie das Ende wird sein. Oder der neue Anfang besser. Wie das wird weitergehen. Jetzt möchte ich, dass wir noch aufstehen und beten.